ARD Sounds.
Diese The German Angst, kennen Sie ja, ne? Ja. Der Ausdruck ist ja weltweit bekannt.
Deutsche Angst, ja.
Deutsche Angst, der wird nicht mal mehr übersetzt. Und das ist zum Beispiel ein Traum von mir, dass wir irgendwann in der ausländischen Presse lesen, oh, was ist denn da in Deutschland passiert? Wie haben Sie das geschafft, dass Sie aus The German Angst The German Glück gemacht haben?
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Glücklich sein ist kein Zufall, glücklich sein kann man lernen. Das sagt mein heutiger Gast, die Bestseller-Autorin Anjana Gill. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Sie sind ja unglaublich produktiv. Ich habe jetzt 3 Ihrer, ich glaube, 23 Bücher vor mir liegen. Das sind so ziemlich aktuelle hier. Die 12 Geheimnisse der Lebensfreude oder der kleine Elefant, der den Menschen das Glück brachte. Das ist Ihnen ein inneres Bedürfnis, dieses positive Mindset so in die Welt zu tragen, oder?
Ja, ja, das stimmt. Das ist das, was mir am allermeisten Freude macht. Mhm. Und auch dieses Feedback, was ich da bekomme, das ist so wunderschön. Das ist wie, ja, wie soll ich sagen, wie eine Nahrung, wie eine geistige Nahrung. Das macht mich glücklich. Mhm.
Also positives Denken ist natürlich etwas, was schon sehr lange kursiert. Da gibt es unglaublich viele Bücher und Experten reden viel darüber. Und das ist ja auch nicht ganz einfach in der Zeit, in der wir leben. Es stürmt super, super viel auf uns ein von außen. Kriege auf der Welt, der Klimawandel. Also manchmal hat man echt das Gefühl, sich nur noch unter der Bettdecke verkriechen zu wollen. Wie gehen Sie denn damit um, mit all dem, was von außen kommt? Hilft da auch einfach ein positives Mindset?
Ja, aber nicht einfach. Also positiv denken ist schön, aber das reicht natürlich überhaupt nicht. Mhm. Das ist so, ich sag mal so, so Wellness-Denken. Aber positiv sein oder ein positives Mindset haben, das noch viel, viel mehr. Ja, das hilft gegen diese negativen Nachrichten. Und im Moment ist es ja wirklich so, dass einen diese ganze Weltgeschichte wie so ein Sog runterzieht. Mhm. Und diese Flut an negativen Nachrichten und die Social Media und was alles auf uns einstürmt. Und wenn wir uns da nicht drin verlieren wollen und wenn wir resilient bleiben wollen und stark bleiben wollen, da gibt's Tricks, Glückstricks nenne ich die, oder Glückshandwerkszeug, dass wir uns davon nicht runterziehen lassen und stark sind. Und was wir nie vergessen dürfen, das finde ich ganz wichtig, wir dürfen unser privates Glücklichsein nicht abhängig machen von dem kollektiven Geschehen. Mhm. Denn das Kollektive, das können wir ja nicht ändern. Aber unser privates Glück, das können wir in unsere Hand nehmen. Ja.
Also da sprechen wir heute natürlich drüber, über diese Tipps, die Sie da mitgebracht haben. Aber ich glaube, was Sie gerade erwähnt haben, ist total wichtig, diese Gleichzeitigkeit der Dinge.
Genau.
Also dass quasi auf der Welt passieren Dinge, da bin ich machtlos im Moment. Die finde ich schlimm, aber ich bin machtlos. Und trotzdem kann ich mir einen schönen Abend machen und das Leben genießen an diesem Abend, ohne dabei ignorant zu sein.
Genau, weil das werde ich auch oft gefragt. Ist es dann nicht eine Art Verweigerung, Realitätsverweigerung, wenn ich das Kollektive so außer Acht lasse? Aber das tue ich nicht oder das sollen wir auch nicht tun. Natürlich müssen wir wissen, wo die Welt sich hin entwickelt, wo die Reise hingeht. Aber wir müssen unser Inneres und unser Glücklichsein auch schützen vor diesem kollektiven Sog, sagen wir mal Sog. Ja. Und das ist viel einfacher, als man denkt, aber das passiert nicht zufällig, sondern das muss man bewusst tun.
Das ist auch Arbeit, ne?
Arbeit klingt immer so nach Mühe. Für mich ist es Freude.
Okay. Sie wünschen sich ja sogar ein Schulfachglück. Wie könnte denn so ein Schulfach aussehen? Was wäre da der Inhalt?
Neulich habe ich einen Politiker gehört, Streeck heißt er, Henrik Streeck. Und der hat gesagt, es wäre total wichtig, dass wir das Fach Gesundheit nehmen und da würde ich das unterteilen, nicht nur in die physische Gesundheit, sondern eben auch in die mentale Gesundheit. Weil die Wissenschaft hat ja herausgefunden, dass Menschen, die zufrieden sind und mental gesund sind, Krisen besser meistern können, Probleme besser lösen können und insgesamt bessere Lösungen finden. Und deshalb finde ich so wichtig, dass wir unseren Kindern das schon mitgeben, weil das muss man sich mal vorstellen, 62% unserer Kinder, ich glaube, vielleicht ist die Zahl schon 2 Jahre alt, vielleicht sind es inzwischen sogar mehr, sind psychisch belastet und unglücklich. Und das geht ja gar nicht.
Ja. Ja. Ja, da ist in den Schulen natürlich im Moment gar kein Raum. Also meine Tochter hat jetzt auch lange ein bayerisches Gymnasium besucht. Und wenn ich mir da vorstelle, viele Freundinnen von ihr ging es auch oft nicht gut. Mhm. Aber da gibt es ja Schulpsychologen mal, aber das war es dann auch schon, ne?
Ja, das ist zu wenig. Und ich finde auch Schulpsychologe, das hört sich dann immer so an, du hast ein Problem, geh mal zum Psychologen. Aber ich möchte gerne ganz anders, viel leichter damit umgehen. Es gibt gewisse, sagen wir mal, Tricks, wie man selber stärker wird, mehr Selbstvertrauen hat. Und ich möchte das den Kindern auf eine leichte, fröhliche Art vermitteln lassen, natürlich, mhm, von Lehrern, mhm, oder Glückslehrern, wie man das nennt. Und übrigens, ich komme ja aus Bonn, ne? Und in einem Vorort von Bonn, da gibt es das Fach Glück schon an einer Grundschule.
Ach, das ist ja schön.
Mit großem Erfolg.
Okay.
Und das könnte ja ein Beispiel sein.
Hatten Sie was damit zu tun?
Nein, nicht, also vielleicht, aber nicht direkt.
Ja, aber vielleicht waren Sie Inspiration.
Vielleicht. Ich kenne die Rektorin der Schule schon sehr lange.
Ah, okay. Sie sagen ja auch, zu so einer Prüfung einen Glücksbringer mitzunehmen, weil gerade laufen zum Beispiel Abiturprüfungen in Bayern. Im Juni kommen dann die Real- und Mittelschulen. Und so ein Glücksbringer, das macht tatsächlich Sinn. Warum denn?
Ja, weil der Sicherheit gibt und Halt. Mhm. Weil wenn man den Glücksbringer hat, bei sich trägt, dann denkt man so ein bisschen, mir kann nichts passieren, ich werde beschützt. Mhm. Und mir fällt die richtige Antwort zur richtigen Zeit an. Und deshalb macht das Sinn. Es ist in Wirklichkeit vielleicht eher eine Krücke, aber eine fröhliche, sinnvolle Krücke. Also die Glücksbringer sind nicht zu verachten.
Also weil es das Mindset einfach auch in eine gute Richtung lenkt, ne, für diese Prüfung.
Ja, das Gefühl der Sicherheit gibt und Angst verscheucht.
Ja. Haben Sie denn noch vielleicht einen Last-Minute-Tipp für alle Prüflinge in Bayern, wie man da ein gutes Mindset trotz Prüfungsangst entwickeln kann?
Ja, als meine Tochter Abitur gemacht hat, da hat die Lehrerin den Kindern, den Schülern vor der Prüfung einen Zettel gegeben und auf dem Zettel stand: Alles Wissen ist in dir.
Oh.
Und das fand ich so großartig.
So schön. Ja, ja, das stimmt. Also, liebe Prüflinge, alles Wissen ist in euch. Das geben wir jetzt mal mit auf den Weg. Wir haben Ihnen wie jedem Gast einen Lebenslauf geschrieben, liebe Frau Gill, und den dürfen Sie auch selber vorlesen.
Ich heiße Anjana Gill und ich bin eine Botschafterin für positive Energie und Zufriedenheit. Mit meinen Geschichten über Glück und die Kraft von Gedanken möchte ich Menschen helfen, ihren Fokus auf das Gelingen und die guten Momente des Lebens zu lenken. Spirituelle Geschichten helfen mir dabei. Für meinen indischen Vater gehörten sie zum Familienalltag wie das zweite große Thema Blusen. Mode und Textilien haben meine erste Karriere geprägt, aber mein berufliches Glück habe ich erst gefunden, als ich auf meine innere Stimme gehört habe. Auch in der Liebe bin ich nach einer großen Krise meinem Herzen gefolgt. Ich wünsche mir, dass noch viel mehr Menschen mutig und aktiv nach Glück streben. Denn es wird uns nicht abholen, wenn wir nur auf dem Sofa sitzen bleiben und warten. Oh, das haben Sie aber schön geschrieben.
Dankeschön. Sie sind 1964 in Bonn auch geboren, haben einen indischen Papa, haben wir gerade schon gehört. Ja. Die Mama war Berufsschullehrerin. Wie haben die beiden sich denn getroffen? Wo sind die sich über den Weg gelaufen?
Die haben sich 1960 in England getroffen. Ah. Da war meine Mutter als Au-pair-Mädchen damals. Und mein Vater war auch da. Indien war eine britische Kolonie. Und deshalb ist mein Vater irgendwann nach seinem Physik- und Chemiestudium in Indien, ist er nach England gegangen und wollte da mal schauen, was alles möglich ist. Und dann haben die beiden sich kennengelernt und lieben gelernt und waren ihr ganzes Leben zusammen.
Und was ich eine wahnsinnig lustige Info dazu auch noch finde, ist, dass ihre Mama sich ja ihren Mann auch schon manifestiert hatte, ne?
Ja, kann man eigentlich so sagen. Ja, ja.
Oder?
Die hat mit 10 oder 11 Jahren hat sie gesagt, wenn sie heiratet, dann heiratet sie einen Inder, weil sie von dieser indischen Kultur so dermaßen fasziniert war. Und sie hatte ein Buch gelesen damals, das hieß Anjana. Und sie hat gesagt, wenn ich jemals eine Tochter haben sollte, dann soll die Anjana heißen.
Das ist ja,
ja, und hier bin ich.
Haben Sie denn von Ihrer Mutter das so ein bisschen mitbekommen, dass man sich Dinge vornimmt, manifestiert im Leben? Sind Sie auch so groß geworden?
Ja, schon ein bisschen. Es war bei uns immer Thema, dass man mit seinen Gedanken Dinge manifestieren. Das haben wir so nicht genannt, aber dass man es beeinflussen kann und dass die Gedanken eine Kraft haben und dass man, wenn man negativ denkt, halt negative Dinge ins Leben zieht. Mhm. Und wenn man positiv denkt, eher positive. Was aber nicht heißt, dass wenn man positiv denkt, nicht auch mal negative Dinge passieren. Ne?
Ich glaube, das ist auch ein total wichtiger Punkt, weil diese sogenannten Manifestationen, also dass man sich etwas herbei wünscht,
ja.
Das funktioniert natürlich nicht bei Nein. Erkrankungen und solchen Dingen.
Nein, und ich finde, damit habe ich auch ein richtiges Problem. Das wird mittlerweile so durch TikTok und so von jungen Menschen in eine falsche Richtung gelenkt. So nach dem Motto, stell dich in die Küche oder ins Wohnzimmer, dann wünsch dir das und dann wird das Universum das liefern. Das ist natürlich Quatsch.
Ja.
So funktioniert es nicht. Ja. Aber die richtigen Gedanken lenken einen in die richtige Richtung. Das ist schon wahr, aber wichtig ist, dass wenn was Negatives kommt oder das Leben einmal wieder kurz umhaut oder die Wellen des Alltags höher sind, dass man sich dann nicht richtig umwerfen lässt, sondern, oder sagen wir mal so, wenn man hinfällt, wieder aufsteht.
Ja, ja. Und nach so einer Manifestation, nach so einer positiven, da ändert sich ja dann auch das Verhalten, oder?
Ja, also wenn sich Wünsche erfüllen, dann wird man selbstsicherer.
Mhm.
Und halt auch glücklicher. Und dann kann man sich gleich das Nächste wünschen. So ist es jedenfalls bei mir.
Ja.
Immer wenn man irgendwas erreicht hat, so geht es ja vielen Leuten, denkt man, oh, jetzt will ich das auch noch. Und
wir haben ja gerade in Ihrem Lebenslauf gehört von den spirituellen Geschichten Ihres Vaters.
Mhm.
Die hat er Ihnen so als Gute-Nacht-Geschichte erzählt, oder?
Nee, gar nicht. Das war so Teil des Alltags.
Mhm.
Das war... Also das hat er uns einfach mal zwischendurch erzählt, wenn wir einen Kaffee getrunken haben oder Tee. Und zwar jeden Tag hat er uns irgendwas darüber erzählt. Aber in Indien ist das normal. Da erzählen die Eltern und die Großeltern den Kindern Geschichten übers Leben, über den Sinn des Lebens, übers Glücklichsein. Und das hat er mit uns eben auch gemacht.
Erinnern Sie sich doch da noch an eine Geschichte?
Also zum Beispiel die Geschichte mit dem Gras. Wenn man ungeduldig ist, dann hat er mal gesagt... Stell dir mal vor, du ziehst am Gras. Wird das Gras dann schneller wachsen? Nein, man wird es ausrupfen, aber es wird nicht schneller wachsen. Und hat er gesagt, also lass den Dingen die Zeit, die sie brauchen. Solche Geschichten.
Aber wie wertvoll, wenn man so jung schon solche Ideen mitkriegt, oder?
Für mich war es ganz normal.
Ja, ja.
Aber ja, es war aber schön.
Das prägt einen schon. Also ich habe von meiner Mama in meinem Poesiealbum mal einen Satz gekriegt. Wer lächelt, anstatt zu toben, ist immer der Stärkere.
Ja.
Und den habe ich damals mit 7 natürlich, wieso, wer lächeln, was? Aber dann irgendwann viel später.
Ja, ja. Das
Poesiealbum, hat so eine Wirkung, ne?
Genau, aber das versteht man wirklich erst später.
Total. Außer ich habe mich hinten angewurzelt, das kann aus dem Album
putzen. In allen vier Ecken soll Liebe drin
auch stehen. Naja, Liebe ist ja prinzipiell auch was Gutes. Was war denn so der wichtigste Rat, den Ihr Vater Ihnen mitgegeben hat ins Leben?
Der wichtigste Rat war, dass ich meinem Herzen folgen soll. Da war mal eine total schöne Geschichte. Da war ich in einer sehr schwierigen Situation in meinem Leben und wusste nicht genau, wie ich mich weiter verhalten soll, wie ich mich entscheiden soll. Und dann hat mein Vater gesagt, schließ mal die Augen und jetzt hör mal nur, was dein Herz dir sagt. Und dann habe ich das gemacht und dann hat er nach einer Zeit gefragt, und was hat dein Herz gesagt? Und dann habe ich gesagt, ja, das und das, aber das geht ja nicht aus den und den Gründen. Und da hat er gesagt, Mädchen, der hat immer Mädchen zu mir gesagt, hör auf, dem zu folgen, was dein Kopf dir sagt. Das sind Gründe, um die kümmern wir uns, die können wir lösen.
Mhm.
Mache das, was dein Herz dir sagt. Nur das ist richtig. Und das war, ja, das war der wertvollste Rat und das mache ich seitdem auch.
Ja. Lebt Ihr Vater eigentlich noch?
Leider nicht.
Schon verstorben?
Ja, schon vor 20 Jahren.
Ein toller Mann, oder?
Ja.
Mhm. Klingt alles, ja, kann ich ganz gut nachvollziehen, ja. Sprechen denn eigentlich die Menschen in Indien und Deutschland vom selben, wenn sie von Glück sprechen? Oder von einem glücklichen Leben?
Ich glaube, das ist kulturell übergreifend, das ist auf der ganzen Welt gleich. Was ist Glück?
Mhm.
Glück ist ein Gefühl der Erfüllung, Geborgensein, ein sinnhaftes Tun. So eine Kombi ist das. Und das haben alle Menschen auf der Welt gleich. Also was wir wissen ist, am Ende des Lebens fragen sich die Menschen nicht, ach, hätte ich doch noch mehr gearbeitet oder hätte ich doch noch mehr Geld verdient. Die gucken zurück und fragen sich, hatte ich ein glückliches, erfülltes Leben? Und das ist weltweit gleich.
Ja, ja. Sie haben Sie Ihre Kindheitserfahrungen denn eigentlich auch inspiriert zu diesem wirklich sehr schönen Buch Der Vogel, der seinen Flügeln vertraute? Das sind ja Geschichten, die Kinder stärken sollen, ja. Glücksgeschichten einzupflanzen in Kindern. Ist das auch was, was aus Ihnen heraus, so aus Ihrem Erfahrungshorizont entstanden ist?
Ja, also in allen Büchern ist da natürlich etwas von einem selbst drin. Ja. Aber Hauptursache war, dass die Leute mich gefragt haben, die Leser meiner anderen Bücher, wie können wir denn dieses Glückswissen, was du für die Erwachsenen gemacht hast, den Kindern mitgeben? Mhm. Und das wurde ich so oft gefragt, bis ich mich entschieden habe, dieses Buch zu schreiben.
Ja. Da sind ganz tolle Geschichten drin. Vielleicht können Sie mal eine mit uns teilen für Kinder, wie man ein bisschen dieses Glücksgefühl ins Leben bringt, was sie dann immer wieder aktivieren können. Darum geht es ja auch, ne?
Ja, dann erzähle ich eine kurze Geschichte. Ja. Der Vogel auf dem Ast, ja, vielleicht am besten gleich. Und zwar sitzt ein Vogel, also schließen Sie mal die Augen oder die Kinder und stellen sich vor, da ist ein Baum und auf einem Ast sitzt ein Vogel. Was macht dieser Vogel? Dieser Vogel sitzt da einfach und genießt. Der macht sich keine Sorgen darüber, dass der Ast brechen würde, mhm, und er runterfallen könnte. Und das ist übrigens dafür da, dass man auf sich selbst vertrauen soll. Der Vogel macht sich keine Sorgen, dass der Ast bricht. Er vertraut in die Kraft seiner Flügel. Mhm. Und das ist übrigens nicht nur für Kinder gut, das ist auch für uns Erwachsene gut.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es auch ganz toll.
Ja, gerade hier die Deutschen oder wir Deutschen neigen ja dazu. Am liebsten, wenn wir der Vogel wären, ne, dann würden wir eine Astabbruchsversicherung abschließen. Tippe ich mal, oder?
Oder ständig drüber nachdenken. Ja. Jetzt bricht er gleich. Ja. Gleich bricht er
bestimmt. Ja. Gleich. Und das ist übrigens auch so was typisch Deutsches. Diese The German Angst, kennen Sie ja, ne? Ja. Der Ausdruck ist ja weltweit bekannt.
Deutsche Angst, ja.
Deutsche Angst, der wird nicht mal mehr übersetzt. Und das ist zum Beispiel ein Traum von mir, dass wir irgendwann in der ausländischen Presse lesen, oh, was ist denn da in Deutschland passiert? Wie haben Sie das geschafft, dass Sie aus The German Angst The German Glück gemacht haben? Ja, und deshalb müssen wir bei den Kindern anfangen. Ja,
und wir machen heute auch einen kleinen Schritt zusammen zum German Glück. Wir haben ja schon viel gesprochen über Manifestationen, über Wünsche ans Universum. Vielleicht mal ein Beispiel, was Sie sich zuletzt manifestiert haben in Ihrem Leben.
Also das, was sich jetzt erfüllt hat, worüber ich mich sehr, sehr freue, ist, dass meine Bücher auch im Ausland gelesen werden.
Oh,
in Taiwan sind sie jetzt. Ah nein, 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 das Allerbeste ist, das Buch, was in Taiwan erschienen ist, das ist sehr auf Chinesisch erschienen. Mhm. Und ich habe vor 5 Jahren oder so in einem anderen Buch mal geschrieben, liebes Universum, ich wünsche mir so sehr, dass ein Buch von mir ins Chinesische übersetzt wird. Dann habe ich das aber vergessen. Ich habe das eigentlich nur so aus Quatsch gemacht, so aus Spaß. Und dann komme ich neulich nach Hause und da ist ein Paket vom Verlag für mich. Und da ist das gedruckte chinesische Buch. Und ich packe das aus, habe das in meinen Händen und denke, ja, läuft.
Das ist ja irre.
Das war so irre. Okay. Und da habe ich auch gedacht, okay, wenn das möglich ist, dann ist alles möglich.
Ich glaube, wichtig zu erwähnen ist auch, das klappt nicht zum Beispiel beim Lottospielen natürlich. Ne?
Nein, nein. Ja, das muss man auch spielerisch sehen.
Ja, genau.
Ja, eigentlich geht es darum, dass wir unser Grundvertrauen stärken und das Vertrauen in uns selbst. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt im Lotto gewinnen, nein, so geht das nicht. Mhm. Aber man kann sich Dinge, ich sag mal, wünschen und gleichzeitig auch selber aktiv Schritte dahin tun. Denn dieses Manifestieren, das bedeutet nicht passiv wünschen.
Genau.
So wie ein Kind Weihnachten, ich wünsche mir einen Pony, sondern es ist etwas Aktives. Mhm. Und da kommt wieder unser Mindset ins Spiel und was wir aussenden. Also wenn wir natürlich Lebensfreude anziehen möchten, dann können wir nicht gleichzeitig nur depressiv und frustriert durch die Gegend laufen. Ja. Das widerspricht sich und das ist mir damit gemeint.
Also nicht auf dem Sofa sitzen, haben wir ja im Lebenslauf gehört, dass man einfach auch die Energie in die richtige Richtung gibt.
Und,
ne?
Genau, und das ist mit dem Glücklichsein genau das Gleiche. Das ist nichts Passives, so nach dem Motto, ach, da habe ich Glück gehabt, da ist mir Glück passiert. Das ist nichts Passives und auch nichts Zufälliges, sondern was Aktives.
Ja. Und das kommt ja auch oft viel zusammen. Also ich finde, man hört das ganz oft, wenn man, keine Ahnung, also viele sagen zu mir, oh, du hast ja total Glück gehabt mit deinem tollen Job, den du machen darfst.
Ja.
Und das stimmt, habe ich auf der einen Seite. Ne?
Genau.
Aber ich habe auch wirklich ganz, ganz lange richtig hart gearbeitet.
Genau,
ne?
Das ist das. Ja. Genau, das ist diese Kombi.
Ja.
Aber man hat dann halt nicht dran gezweifelt und hat auch gesagt, das kann ich schaffen. und ne, ihren Job. Das ja. kann ich, haben Sie vielleicht gedacht, das ja. kann ich schaffen. Und dann schafft man das auch. Also der Glaube an sich selbst plus Arbeit mhm. und Einsatz, sagen wir mal Einsatz. Mhm. Ja, und das positive Denken.
Ja, und oft kommen dann genau. Menschen auch dazu, genau. die an dich glauben, und die genau. dich da sehen, wo du genau. hin willst. Ne?
Und was auch ganz wichtig ist, ist, wenn mal was nicht klappt, dass man dann nicht direkt an sich zweifelt und denkt, ach ja, bei mir, da klappt das nicht mhm. und ich bin ja nicht gut genug, sondern dass man versteht, dass wenn eine Tür zu ist, dass man dann zu einer besseren kommt.
Mhm. Zu einer besseren ist auch ganz wichtig, nicht zu einer anderen.
Nein, zu einer besseren. Das sage ich immer und das finde ich auch so wichtig. Das sollten Kinder auch früh lernen. Wenn etwas nicht klappt, dann ist das nicht, um dich zu bestrafen, mhm. sondern es kommt etwas Besseres. Vorausgesetzt, man hat sich gut vorbereitet und ja. seinen Teil beigetragen.
Ja, ja, total. Sie haben nach dem Abi studiert, Textil- und Betriebswirtschaft, hatten dann 15 Jahre lang ein Modegeschäft in der Bonner Innenstadt. Bis 99, ne, hatten Sie das? Ja. Und waren das denn gute Jahre für Sie, beruflich und persönlich?
Sagen wir mal so, da hat sich die ganze Palette des Lebens drin gespiegelt.
Kinder gekriegt.
Also so, ja, alles. Also ja. ich habe in der Zeit geheiratet, Kinder gekriegt, bin geschieden worden. Ja, alles einfach in der Zeit.
Also diese Scheidung, das war ja was sehr Schmerzhaftes. Also wenn ja. man sie jetzt von außen wahrnimmt, sind sie natürlich ein extrem positiver Mensch. Sie strahlen das richtig aus. Aber sie haben auch Phasen in ihrem Leben gehabt, die richtig heftig waren. Ihr Mann hat sie verlassen, ich glaube wegen einer anderen Frau sogar. Ne? Ja. Und mit einer ganz kleinen Tochter, die waren ja die jüngste,
zwei,
oder?
Ich hatte zwei ganz kleine Kinder.
Die waren beide
das
noch
war
so
doppelt
klein.
Schlimm. Ach, ja. Nein, es war eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich. Ist ja klar. Ne? Deshalb weiß ich auch, dass diese Phasen zum Leben dazugehören, schwierige Phasen. Aber ich weiß eben auch, wie man da wieder rauskommt.
Ja. Und aber haben Sie das denn in sich gespürt auch, dass Sie das schaffen, dass Sie so eine innere Stärke haben? Weil wenn man sowas erlebt, das ist ja einfach niederschmetternd. Da ist man ja erstmal in einem Loch, ne?
Ja, ganz, ganz tief unten in dem Loch. Aber dann kommt ja der Moment, wo man sich entscheiden muss, will ich in diesem Loch bleiben oder will ich vielleicht doch eine schöne Zukunft haben? Und das habe ich relativ schnell für mich entschieden. In dem Loch bleiben will ich nicht. Mhm. Ich will für mich und für meine Kinder, ich möchte, dass wir eine schöne Zukunft haben. Und dann habe ich da aktiv dran gearbeitet, ganz aktiv. Und dann wurde das auch jeden Tag ein bisschen besser. Und
darf ich Sie da kurz unterbrechen? Ganz aktiv daran gearbeitet, das klingt so abstrakt. Was bedeutet das denn konkret?
Ich habe Bücher gelesen. Mhm. Ich habe mich mit meinen Gefühlen und meinen Gedanken beschäftigt. Ich habe erkannt, dass jedes Gefühl von Wut und Hass und was man da so alles fühlt, die ganze Palette, ne, dass mir das nur selber schadet. Und dann habe ich gesagt, das will ich aber nicht. Ich habe gemerkt, so diese Gedanken, die sind wie so eine Giftspritze, die ich mir selber verabreiche.
Ja.
Ich habe gesagt, willst du das? Ist es das, was dir gut tut? Nein. Dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich angefangen, mich auf die schönen Dinge auch zu fokussieren. Das heißt aber nicht, dass die anderen Gefühle dann weg waren. Mhm. Nur, die wurden dann mit der Zeit kleiner und kleiner. Und ich glaube, das ist auch was man verstehen muss. Diese, wenn man durch so eine harte Phase geht, dann darf man sich auch mal diese negativen Gefühle zugestehen, aber eben nicht den ganzen Tag.
Ja.
Sondern ich habe dann für mich die 10-Minuten-Regel eingeführt. Und wenn es mich dann mal so übermannt hat, dann habe ich gesagt, okay, Anjana, jetzt 10 Minuten. Mhm. Dann habe ich auf die Uhr geguckt, dann war ich so richtig sauer. 10 Minuten. Aber danach habe ich gesagt, Schluss jetzt.
Und ich finde, das ist auch ein irres Beispiel, wie Sie aus einer wirklich schmerzhaften Erfahrung des Verlassenwerdens etwas Positives gemacht haben. Denn Sie sind jetzt seit sehr vielen Jahren glücklich verheiratet.
Ja, 30.
30 Jahre? So lange ist die Trennung auch ungefähr her, ne?
Ja, die ist 32 Jahre her.
Mhm. Jetzt müssen Sie uns verraten, wer Ihr aktueller Mann ist, weil das finde ich eine sensationelle Geschichte.
Ja, na gut. Ich habe meinen Scheidungsanwalt geheiratet.
Also das ist schon wirklich außergewöhnlich natürlich, aber ein gutes Beispiel für, da ist was Schlimmes passiert und guck mal, wie gut es mir jetzt geht. Ich meine, so eine lange, stabile Verbindung, die Sie beide jetzt haben, ne?
Ja,
das ist einfach
das stimmt.
Ganz großartig. Aber das war wahrscheinlich schon am Anfang ein bisschen seltsam, oder?
Ja, wie meinen Sie das?
Naja, genau? wenn man erst ihn so als Juristen an seiner Seite hat und die eigene Ehe beendet ja eigentlich und dann in so ein Liebesverhältnis übergleitet, das ist doch bestimmt auch für den Kopf nicht ganz einfach, oder?
Sagen wir mal so, so schwer war es jetzt auch nicht.
Ich freue mich jedenfalls.
Es war schön, ja.
Wie ist denn dann aus der Modeladenbesitzerin eine Autorin geworden eigentlich? Was hat sie da angetrieben?
Also dieses Modegeschäft, das habe ich ja eigentlich ehrlich gesagt nur gemacht, weil meine Eltern wollten, dass ich das mache.
Der Papa hat ja schon ein Blusengeschäft.
Ja, genau. Wir hatten einen Modegroßhandel, sehr, sehr erfolgreich, sehr bekannt. Gilio hieß der. Ja. Und da gab es mal eine Studie in der Textilwirtschaft, dass damals jede 10. Bluse im Schrank einer Frau eine Gilio-Bluse war. Also das war sehr erfolgreich. Und dann haben meine Eltern eigentlich von mir besonders, ich bin die Älteste, erwartet, dass ich dann in das Geschäft einsteige. Mhm. Und wollte ich aber nicht. Dann habe ich nach dem Abitur ich gedacht, ich mache was ganz anderes. Und dann habe ich VWL angefangen zu studieren, habe aber nach ungefähr 5 Tagen gemerkt, das ist nichts.
Das ging schnell.
Ich habe das ein Semester lang studiert, aber es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Und dann haben meine Eltern gesagt, komm, du gehst jetzt nach Nagold auf die Textilfachschule und machst die Textilbetriebswirtschaft. Mhm. Ja, dann gut, dann habe ich das halt gemacht. Aber als ich dann den Laden hatte, das Geschäft, habe ich gemerkt, die anderen haben immer gesagt, oh, wie toll, Modegeschäft. Mhm. Ja, war auch schön, aber mir war das zu, also dieser Umsatzdruck und dieses, also ein Modegeschäft zu haben, ist hinter den Kulissen ja viel anstrengender, als man denkt.
Ja.
Und meine innere Stimme wurde immer lauter und lauter, dass ich Bücher schreiben will. Das wollte ich schon immer. Mhm. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so, und das machst du jetzt.
Und dann haben Sie tatsächlich auch den Laden dicht gemacht und gesagt, jetzt bin ich Autorin.
Ja.
Wow. Ich meine, das ist auch ein mutiger Schritt. Sie hatten 2 Kinder.
Das war auch mutig. Und ich war auch am Anfang, als das Geschäft zu war, nicht vom ersten Tag an direkt happy. Mhm. Ich habe dann schon manchmal gedacht, war das jetzt die richtige Entscheidung? Aber es war die richtige Entscheidung.
Dann haben Sie wieder ordentlich den Vogel auf dem Ast gedacht.
Genau, genau. Ich habe gedacht, folge deinem Herzen, was mein Vater gesagt hat. Und das war ja auch richtig.
Ja. Wie Wünsche wahr werden, so heißt Ihr erstes Buch. Und das ist ja nicht ganz einfach, wenn man als bislang unbekannte Autorin dann loszieht und einen Verlag sucht.
Ja.
Wie lief das denn bei Ihnen am Anfang?
So wie bei allen.
Schwer.
Genau. Ja. Also dann schickt man das Manuskript ab und dann bekommt man die Absage. Mhm. Das war, ich weiß gar nicht, wie oft das passiert ist, aber schon ein paar, also die ersten, im ersten Jahr schon häufiger. Mhm. Aber dann habe ich einen Verlag gefunden. Den Smaragd Verlag.
Ja.
Und mit der Verlegerin habe ich mich auch sehr eng angefreundet. Wir sind immer noch befreundet.
Schön. Hatten Sie das damals auch für sich manifestiert, dass Sie jetzt Erfolg mit Ihren Büchern haben?
Ja, klar.
Andauernd. Das ist immer präsent, ne?
Ja, ja, ja.
Und da lassen Sie sich dann auch nicht entmutigen, wenn es dann am Anfang ein bisschen stolperig ist?
Naja, sagen wir mal so, jetzt nicht mehr. Aber am Anfang schon. Also wenn dann die Absage kommt, dann zweifelt man halt und denkt man, ach ja, vielleicht denk nur ich, dass es gut ist und für die anderen ist es gar nichts. Mhm. Und dann wird der Zweifel lauter. Und als ich dann den Verlag gefunden habe, hatte ich eine Bestätigung und dann noch eine. Aber es ist nicht so, dass der Zweifel von heute auf morgen verschwindet. Ne? Das dauert ein bisschen.
Ja.
Aber ich habe dann irgendwann einen guten Trick gelernt oder mir selber beigebracht. Ich habe gemerkt, wenn ich mich über den Zweifel ärgere, dann wird der nur noch größer. Und dann habe ich gesagt, nee, ich lasse mir von dir aber mein Leben nicht verderben. Und dann habe ich gedacht, es muss anders gehen. Dann habe ich immer gesagt, danke, lieber Zweifel, dass du da bist, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr für dich. Ich erfülle mir gerade meine Träume.
Mhm.
Und da habe ich gemerkt, wenn ich sage, danke, lieber Zweifel, oder auch danke, liebe negativen Gedanken, oder danke, liebe Erwartung, ich brauche dich jetzt nicht mehr, dann tut mir persönlich das viel besser, als wenn ich versuche, dagegen zu kämpfen. Mhm. Weil dann verliert er die Macht. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, dann geht er aus dem Zimmer.
Das ist irre. Also eine Frage des Mindsets einfach.
Ja,
wie gehe
genau.
ich mit diesen Gefühlen um?
Genau.
Ne?
Und das schreibe ich auch in meinen Büchern. Es gibt bessere Wege, negative Dinge aufzulösen, als gegen sie zu kämpfen. Weil alles, wogegen wir kämpfen, wird nur noch größer, weil wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten.
Ja. Ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn man negative Gefühle hat, dass man sich immer klar macht, ich bin denen nicht ausgeliefert.
Genau.
Ich sitze am Lenkrad.
Genau,
ne?
Genau. Ich bin kein Opfer.
Ja, ja. Mhm. Das ist, glaube ich,
und
eine
wenn,
ganz wichtige Botschaft.
Dann höchstens mal für 5 Minuten, aber ja. Dann muss Stopp sein.
Wie wichtig ist denn eigentlich Abgrenzung für ein glückliches Leben?
Wovon? Abgrenzung von anderen?
Von anderen, ja.
Wichtig.
Sehr,
sehr,
ne?
Wichtig. Mhm. Weil ich habe auch festgestellt, dass fast jeder von uns so, ich nenne sie ja Energiefresser oder Energievampire oder so um sich hat, die ihn so aussaugen und so runterdrücken. Mhm. Ne? Und ich meine jetzt aber nicht Leute, die unsere Hilfe brauchen, wie wenn man sich um ein Kind kümmert,
ja, ja.
Oder,
ne,
oder um kranke Leute oder so, sondern Menschen, die immer gezielt das Thema auf negative Dinge lenken und wo man rausgeht und denkt, jetzt geht es mir eigentlich schlechter als vorher. Mhm. Von diesen Menschen muss man sich ein bisschen abgrenzen.
Ja, ist oft gar nicht so einfach, aber ich stelle fest, auch je älter ich werde, lustigerweise, dass das viel häufiger vorkommt, dass Menschen einem ständig irgendwie Katastrophenmeldungen erzählen.
Ja.
Hast du schon gehört?
Hast du schon gehört?
Der hat die Krankheit und der den Unfall.
Genau, genau.
Und ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
Das geht mir ganz genauso. Und dann denke ich immer, muss ich das wissen?
Ja.
Brauche ich das?
Warum? Ist das jetzt wichtig für mein Leben?
Genau.
Ja? Das macht mich nur schwer gerade.
Genau.
Also
genau.
Klar, wenn das jemand ist, den ich gut kenne, dann
ja.
Möchte ich das natürlich wissen, wenn es jemandem schlecht geht. Aber irgendwie um 7 Ecken Schulfreund aus den 80ern, den ich noch nie gesehen habe.
Ja, ich weiß genau, was Sie meinen.
Das ist merkwürdig, ne?
Mhm.
Aber wie macht man das? Weil das ist ja gar nicht so einfach. Würden Sie dann vorschlagen, wirklich aktiv zu sagen, du, ich möchte das jetzt nicht hören?
Ja, ich mache das jetzt. Ich mache das inzwischen. Ich habe mich das auch viele Jahre gar nicht getraut. Aber ich mache das jetzt. So sage ich, du, das tut mir gerade gar nicht gut. Und das ist ja auch nicht wichtig, nicht für dich und auch nicht für mich. Aber was ich dir noch erzählen wollte, und dann erzähle ich was Schönes.
Und sind die da verschnupft?
Nö.
Nicht?
Also sagen wir mal so, die Freunde, die ich habe, die kennen mich ja.
Ja. Ja, klar, die wissen das natürlich schon. Aber ich finde es gar nicht so einfach, muss ich sagen. Sie schlagen ja auch eine Übung vor in Ihrem Buch, den Lotus-Effekt.
Ja.
Vielleicht können Sie den mal kurz erklären. Das finde ich nämlich auch ganz spannend.
Ja, also die Blätter einer Lotusblume, die lassen das Wasser abperlen, um die Blüte zu schützen.
Ah.
Und das gibt es inzwischen sogar für Fensterscheiben. Und zwar Fensterscheiben, die mit so einer Lotusbeschichtung beschichtet sind, die lassen den Schmutz der Welt abperlen und sind selbstreinigend. Ich hoffe, ich kriege auch bald mal so
ich
ein
auch.
Fenster. Und genau das können wir auch machen, indem wir sagen, wenn wir merken, der negative Input, der wird zu stark, dass wir dann sagen, Stopp.
Laut sagen.
Ja, ich nenne es die Stopp-Geste. Also die Hände vor den Körper halten, mit den Handflächen nach außen, sagen Stopp.
Mhm.
Aber laut aussprechen, das macht den Unterschied.
Ja.
Stopp, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung.
Ja.
Und ich mache das fast jeden Tag noch. Also besonders, wenn es mir zu viel wird. Wenn ich zum Beispiel mit dem Irankrieg oder so, also so 1000 negative Sachen, dann sage ich zu mir selber, Stopp. Dafür stehe ich jetzt nicht mehr zur Verfügung.
Aber was ganz wichtig ist, das hat nichts damit zu tun, vor diesen Nachrichten auf der Welt wegzurennen, sondern
ganz
nur
wichtig.
Einfach eine Grenze
sich,
zu ziehen.
Genau, sich selbst zu schützen, sein Inneres, wie diese Blüte in der Lotusblume. Weil das müssen wir uns auch klar machen. Das Wichtigste, was wir in unserem Leben haben und was wir schützen müssen, ist ja unser Inneres. Das ist ein Schatz, den wir da haben.
Ja.
Den sollten wir nicht so unbewusst beschmutzen lassen.
Eine ganz große Verantwortung natürlich für dieses Gefühl, dass die Welt explodiert, hat Social Media. Also
ja.
Ich finde das irre. Ich habe da neulich mit meiner Tochter drüber gesprochen. So, die hat mich gefragt, wie war das dann bei dir? Und ich war in den 80ern Teenager. Klar, wir haben in Zeiten des Kalten Krieges gelebt, da war auch nicht alles super. Nur wir haben das nicht ständig in unserer Hosentasche mit rumgetragen.
Ja.
Und das ist ein massiver Unterschied. Das ist mir erstmal klar geworden. Ne? Ständig kriegen die alle Infos, News-Apps, Push-Nachrichten und so weiter. Also das macht einfach einen riesengroßen Unterschied. Das heißt, ein Leben ohne Social Media wäre für uns alle wahrscheinlich sehr viel gesünder, oder?
Aber, ja, garantiert. Mhm. Aber umso wichtiger ist es, dass wir den Kindern als Gegenmaßnahme, als Selbstschutz dieses Glückswissen mitgeben,
ja.
Wie sie sich schützen können, diese mentale Gesundheit, diese Resilienz, diese mentale Stärke, damit sie eben nicht Opfer von diesem oberflächlichen Social-Media-Kram werden.
Ja, und auch nochmal diese Gleichzeitigkeit der Dinge, dass man sagt, das passiert gerade auf der Welt, da können wir bedingt etwas tun.
Die Welt geht unter und alles, ja, das ist sehr massiv, sehr, sehr belastend.
Mhm. Und das unterscheidet die Generation einfach von unserer und die haben da ganz andere Herausforderungen
zu meistern. Ja, und die haben auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit manchmal nach dem Motto, es hat ja eh alles keinen Sinn, wenn die Welt sowieso untergeht. Mhm. Wobei ich bemerkt habe, das wird eigentlich gerade schon wieder ein bisschen besser bei den ganz jungen Leuten.
Ja.
Ja, mal gucken, was dann kommt, wenn es ein Social-Media-Verbot an den Schulen gibt. Und naja, außerdem, jetzt kommt ja auch noch die KI. Also es ist so, da sind Herausforderungen.
Aber hallo.
Deshalb mentale Stärke.
Das denk mal, ihr Business wird gut laufen in den nächsten Jahren.
Ja, aber das, also ich wünschte mir, es wäre andersrum.
Ja, absolut. Was mir auch sehr gut gefällt, ist der Dankestein. Das ist eine richtig schöne Idee.
Ja, das ist wirklich, das tut auch einer ganzen Familie gut. Also man sucht dafür einen Stein, irgendeinen draußen und schreibt einfach das Wort Danke drauf.
Mhm.
Oder auch Dankestein. Legt den auf den Esstisch und jeden Abend nach dem Essen fängt einer an, nimmt den Stein in die Hand und sagt etwas, wofür er an diesem Tag dankbar ist oder was ihn glücklich gemacht hat. Und dann reicht er den Stein weiter zum nächsten und der sagt etwas, bis alle etwas gesagt haben. Und das Tolle daran ist, das hebt die Stimmung oder die Atmosphäre der ganzen Familie, des Einzelnen und jeder wird sich am nächsten Tag verstärkt auf diese schönen Dinge fokussieren, weil er ja abends was erzählen will.
Und man geht auch mit guten Gedanken ins Bett.
Genau.
Und man verhindert auch, dass jeder von der Arbeit erzählt, was wieder schlimm war oder von der Schule, wie blöd der Lehrer war.
Genau. Also das kann man ja machen, aber als Abschluss ist der Dankestein.
Ja. Das ist eine gute Idee.
Die Danke-Zeremonie.
Hm? Ja, da können wahrscheinlich viele ein bisschen besser schlafen in Zukunft.
Also ich habe das auch mit meiner kleinen Enkeltochter gemacht. Die war da ganz begeistert. Wir haben zusammen Stein gesucht, haben dann den bemalt und Danke draufgeschrieben. Und dann hat sie den ganz stolz mit nach Hause genommen zu ihren Eltern, zu meiner Tochter und den auf den Esstisch gelegt. Und
schön.
Das macht Kindern auch sehr viel Freude.
Kann denn Geld glücklich machen?
Ja, 5 Minuten. Nein, auch länger. Aber es ist ja vergängliches Glück. Aber sagen wir mal so, kein Geld macht ja auch nicht glücklich. Ja. Also, stimmt doch, oder?
Ja.
Also deshalb ein bisschen Geld oder sagen wir mal so, genug Geld macht schon glücklich. Aber wenn man dann immer mehr, das macht nicht immer glücklicher und immer glücklicher.
Ich glaube, da gibt es ja auch so eine Grenze.
Es gibt eine Grenze,
ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie hoch der Betrag ist. Ich meine irgendwie sowas.
Ja, das kommt drauf an, welchen Politiker man fragt.
Also ja, aber ich glaube, es gibt tatsächlich eine Studie, da ging es um die 70.000 Euro im Jahr, wenn man die verdient. Darüber ist das Glück nicht mehr steigerbar. Also dann ist man quasi versorgt.
Ja, okay.
Mehr kann man nicht dazu
gewinnen.
Also ich
würde mal sagen, es steigt nicht proportional mit
genau.
das Glück, mit dem Anstieg des Geldes.
Ja. Vielleicht haben Sie jetzt nochmal 3 knackige, kurze Alltagstipps, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich jetzt da auch mal ein bisschen mit beschäftigen, mit positiven Gedanken, mit guten Manifestationen, zum Beispiel, wie man in den Tag startet.
Okay, also ich starte am liebsten mit meinem Glückssatz. Jetzt ist die beste Zeit meines Lebens. Ich finde diesen Satz so gigantisch gut, weil da alles drin steckt. Jetzt ist die beste Zeit meines Lebens. Erstens, weil er stimmt, weil es nämlich immer nur das Jetzt gibt.
Mhm.
Gestern ist vorbei, morgen noch nicht da. Und wenn wir uns dadurch auf das Heute fokussieren, dann haben wir schon ganz viel geschafft.
Mhm.
Und nicht zu denken, ach, heute ist wieder Mutter, heute muss ich das und das machen.
Mhm.
Das ist eine ganz andere Energie, als ich sage. Oder heute wird ein richtig guter Tag. Jetzt ist die beste Zeit meines Lebens.
Das schaffen Sie gleich nach dem Wecker klingeln. Jetzt ist die beste Zeit meines Lebens.
Ja, ich stehe total gerne auf.
Ach, bewundernswert.
Ja, aber ja, meine Zeit ist morgens. Mhm. Ich bin ein Early Bird.
Und wenn man jetzt so im Tagestrubel ist, im Job und es ist stressig und man ist müde, haben Sie da auch irgendeine Idee, wie man sich da mal aufpäppeln kann zwischendurch?
Ja, ich sage oft einfach mal Danke.
Mhm.
Einfach, wenn man so eine Tasse Kaffee in der Hand hat, einfach nur mal so, ach, danke. Oder danke, liebes Universum. Oder danke. Weil dieses Danke aktiviert immer die Positivspirale.
Mhm.
Und wichtig ist, dass wir uns von diesem, dass wir wie so eine Stopptaste ist das für mich, wenn ich die Kaffeetasse habe und dazu sage, ach, danke. doch, jetzt ist die beste Zeit meines Lebens. Das ist ein Gamechanger, dass man sich auf glückliche Momente fokussiert. Zum Beispiel 3 glückliche Momente sammeln. Jeden Tag ist auch am Vormittag, mittags oder vormittags, nachmittags und abends.
Und das abends dann noch der Dankestein und dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Nee, denn das ist wirklich, damit stellt man die Weichen in Richtung Glück. Das ist so.
Viele gute Inspirationen, vielen Dank.
Ich habe noch so eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, wenn Zeit ist, erzähle ich
dir. Ja, wir haben Zeit.
Okay, das ist ein Mann, der lebt in einem Dorf in Indien in der Nähe vom Himalaya. Und der verlässt jeden Morgen sein Haus, verbringt den Tag in der Stadt, kehrt abends zurück und nach dem Essen setzt er sich auf die Bank vor seinem Haus und strahlt und ist glücklich. Und die anderen fragen sich schon, warum ist denn der Mann immer so glücklich? Und eines Tages fragen sie ihn und dann sagt er, ach, das ist ganz einfach, greift in seine rechte Jackentasche und holt eine Handvoll Murmeln heraus. Das liegt an den Murmeln. Und die anderen, wieso an den Murmeln? Und er antwortet, jeden Morgen, wenn ich das Haus verlasse, stecke ich eine Handvoll Murmeln in die linke Jackentasche. Und immer, wenn ich etwas Schönes im Laufe des Tages sehe oder erlebe, wie zum Beispiel das Lachen eines Kindes oder ein nettes Gespräch mit jemandem oder eine Tasse Tee in Ruhe trinken, dann stecke ich eine Murmel von der linken Jackentasche in die rechte. Und abends greife ich in die rechte Tasche, schaue mir die Murmeln in meiner Hand an und denke, was bin ich für ein glücklicher Mensch.
Ist das eine schöne Geschichte. Also gehen wir Murmeln kaufen jetzt.
Ich hatte bei einer Lesung, habe ich jedem Zuschauer 3 Murmeln geschenkt. Mhm. Und ganz oft, wenn ich jemanden davon treffe, sagen sie, Frau Gill, gucken Sie mal, hier sind die Murmeln.
Mhm. Schön. Das ist, ja. Hinterlassen Sie Ihre Spuren bei den Menschen.
Also ja, oder dieser Mann.
Mhm. Das heißt, Sie gewinnen da auch ganz viel, ne, durch Ihre Arbeit.
Ja, die macht
von
mich,
außen, was da zurückkommt.
Macht mich so total glücklich. Mhm. Also ich würde sagen, privat glücklich machten mich ganz, ganz, ganz besonders meine Enkelkinder, also die Familie und meine Enkelkinder, dieses Lachen von denen und diese Unbekümmertheit und Unbeschwertheit. Und beruflich sind das meine Bücher, meine Arbeit. Mhm. Und dass es jetzt im Ausland auch noch erfolgreich ist, das ist schön.
Sie haben die Energie in die richtige Richtung geschickt, kann man sagen. Zum Schluss habe ich eine Frage, die jeder Gast bekommt. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Meinem 20-jährigen Ich, glaub an dich, folge deinen Träumen, denn deine Träume sind der Kompass für das Richtige, für dein Leben. Und mir persönlich würde ich dann noch sagen, sei nicht so schüchtern, ich war nämlich früher schüchtern, sei nicht so ungeduldig, reg dich nicht auf und lauter sowas.
Sie haben es ja doch ganz gut hingekriegt mit dem Erwachsenwerden. Ich fühle mich sehr beglückt über das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, danke, dass ich kommen durfte.
Dankeschön.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.